Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemek, ich führe euch wie immer durch diese Folge des Podcasts und heute heißt es Hefte raus, Klassenarbeit. Geometrieunterricht mit Lukas und Chris vom Mountainbike-Magazin. Und da muss ich gar nicht mehr viel einleiten sozusagen. Hallo Chris.
Hallo.
Hallo Lukas.
Moin moin, hi.
Die beiden sind Testredakteure fürs Mountainbike-Magazin. Chris beschäftigt sich eher mehr mit dem Bereich Enduro, All-Mountain und E-Bikes und Lukas ist im Bereich Race, aber auch bei den E-Bikes unterwegs, richtig?
Ja.
Und heute versuchen wir alle möglichen Fragen rund um das Thema Bike-Geometrien zu klären, was ja gerne mal ein bisschen akademisch klingen mag, wenn wir das in unseren Tests vielleicht auch so beschreiben, wie ein Rad sich fährt und das mit entsprechenden Fachwörtern kommentieren. Und deshalb wollen wir heute mal so ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten oder versuchen, weil es ist auch gar kein so einfaches Thema. Aber wir fangen einfach an mit der Frage, was ist überhaupt Geometrie? Chris, sag doch mal,
ja.
Genau.
Ja, schweres Thema, Schulunterricht.
Wir schlafen alle jetzt
ein. Wir schlafen entweder alle ein schlecht. Oder wir machen es wie ich früher einfach, wir machen jetzt einfach Quatsch und lachen halt ein bisschen. Nee, weil es halt auch, genau.
Dir ab, Chris, geht das?
Besser nicht. Klar, versuchen wir es ein bisschen locker zu gestalten, weil es halt echt irgendwie ein schweres Thema ist mit vielen Zahlen und viele Leute haben da irgendwie nicht so den Bezug zu, aber für ein Mountainbike, für ein Fahrrad sind es natürlich Werte, die sind, sag ich mal, essentiell und darüber kann man natürlich auch viel über das Fahrverhalten von so einem Bike sagen. Und wir gucken uns die Werte natürlich immer an, bevor wir auf eine Testfahrt gehen. Oder manchmal gucken wir sie uns auch erst nachher an, um so ein bisschen neutraler zu sein. Manchmal kriegen wir sogar ganz neue Räder von Herstellern und die geben uns gar keine Werte mit, weil die wollen dann einfach mal wissen, hey, wie fühlt sich das für euch an? Und dann geben wir dann so ein bisschen unseren Bericht ab und kriegen dann erst die Werte und dürften oder können dann auch erst unseren Testbericht schreiben. Und dann ist ja auch immer ganz spannend, was da so bei rauskommt. Aber grundlegend muss ich sagen, kriegen wir auch oft mal die Frage gestellt von Laien, ja, was ist Geometrie überhaupt? Und Freunde oder Bekannte sagen auch schon mal, ja, mir gefällt die Geometrie von dem Rad eigentlich nicht so. Das Unterrohr ist so komisch gebogen und das Oberrohr läuft so tief runter. Und da muss man immer sagen, dass man dann schon eher auf dem falschen Weg. Das ist dann eher das Design vom Rahmen und nicht die Geometrie. Und die Geometrie, wie gesagt, das sind halt Werte wie Oberrohr, Lenkwinkel, Sitzrohrlänge und so weiter. Und da können wir jetzt nochmal genauer drauf gucken.
Da sagst du ja schon, was wichtig ist, dass die Geometrie ja eigentlich so von den Rohren, wenn man das jetzt mal so sagen darf, weil Carbon sind ja auch Rohre, aber eigentlich so ein losgelöster Wertekomplex ist, der so da drüber liegt, wie so eine Matrix so ein bisschen, oder?
Eigentlich sind es die Abmessungen, würde ich jetzt mal so sagen. Ne? Also
ja, aber das Problem ist ja immer, wo setzt man an, ne?
Mit dem ganz genau, also ja, genau. Was für ein Winkel stehen die zueinander? Aber wie du schon sagst, wo setzt man an? Ne? Wo sind die Punkte von wo ich bis wo messe?
Genau.
Ja. Genau, es ist halt, wie du sagst, schon ein grobes Raster, was auf den Rahmen gelegt wird und nicht wie so eine technische Zeichnung, die nachher eine Fabrik oder wie auch immer nachher einen Hersteller bekommt, der dann tatsächlich genau weiß, wie lang ist jedes Rohr, wie sind die Radien bei den Übergängen von Rohr zu Rohr oder um wie viel Grad ist ein Rohr gebogen und so weiter. Ein Unterrohr zum Beispiel, das spielt da gar keine Rolle. Ein Unterrohrlängenmaß gibt es ja zum Beispiel gar nicht in der klassischen Geometrietabelle, wie wir sie kennen.
Geometrien wären ja eigentlich erst dann wirklich wichtig, wenn man vergleicht, würde ich jetzt sagen. Und wir machen ja Vergleichstests. Wie sieht's denn dann aus eigentlich bei den Herstellern? Letztlich da einen Anhaltspunkt zu haben, müssten diese Messpunkte für eine Geometrie ja eigentlich fast normiert sein, damit man sagen kann, im Vergleich zu dem und dem Rad hat das jetzt ein 5 Zentimeter längeres Oberrohr, um jetzt mal was völlig, sagen wir mal, einen krassen Vergleich zu machen, der natürlich in der Realität selten vorkommt. Aber messen die Hersteller genauso wie wir?
Nee, also nicht wirklich. Die Hersteller messen zum Teil unterschiedlich. Klar gibt es so einen Industriestandard, ist aber auch jetzt keine Norm. Ich wüsste jetzt auch nicht, ob eine Norm wirklich existiert. Aber es gibt natürlich schon so Anhaltspunkte, die sind bei allen Herstellern gleich. Zum Beispiel sind immer die Mitte des Rohrs, zum Beispiel des Steuerrohrs vorne, ein Ausgangspunkt bis zur Mitte des Sitzrohrs hinten. Da eine Linie horizontal rübergezogen, ergibt am Ende die Oberrohrlänge. Jetzt ist zum Beispiel der Sitzwinkel so ein Maß, diskutiert wird. Und zwar, wie steil steht er? Den misst jeder so ein bisschen anders. Ich habe jetzt auch schon Hersteller gesehen, ich glaube Transition macht's, die geben wirklich drei Werte an. Einmal den Sitzrohrwinkel bei der jeweiligen Sitzhöhe, also wie ist die Durchschnittssitzhöhe einer Rahmengröße. So ist, glaube ich, 780 mm von Tretlagermitte bis Satteloberkante bei einer Rahmengröße L, das ergibt dann den Sitzwinkel. Und andere haben halt da ein eher fiktives Maß. Manche gehen auch hin und geben den Sitzwinkel an, auch eine Horizontale vom Steuerrohr rübergezogen bis zum Sitzrohr. Das sind natürlich so Unterschiede, wo auch gerade viel industrieintern drüber gesprochen wird, weil dann ist Sitzwinkel nicht gleich Sitzwinkel. Und es gibt manche, sage ich mal, Fahrertypen, die sich Räder schon gar nicht mehr angucken, wenn die nicht das entsprechende Maß jetzt an Sitzwinkel oder Lenkwinkel oder so weiter hergeben.
Ja, also früher hat man ja, ich muss jetzt mal einen Break machen, und früher haben wir ja einfach nur über Oberrohrlängen gesprochen. Da ging man zum Hersteller, in den Bikeshop und hat gesagt, hier, ich bin 1,80 groß, ich brauche irgendwie ein neues Fahrrad. Und dann hat der Händler gesagt, ja, wenn er sozusagen sich mit dem Thema beschäftigt hat, hat er gesagt, okay, Körpergröße ist nicht so entscheidend, Oberrohrlänge ist wichtiger. Dann gibt es da irgendwie so Faustregeln, wie man da rangehen kann. Aber heutzutage ist ja die Oberrohrlänge, wird erstmal horizontal gemessen, nicht wie früher am Rohr selbst, zumindest wenn man einen effektiv sinnvollen Wert haben will.
Ja gut, das lag wahrscheinlich aber auch daran, dass früher die Oberrohre auch horizontal waren.
Die waren horizontal, genau.
Genau. Also in der Waage horizontal. Ja.
Richtig. Oder sogar nach vorne ein bisschen abfallend. Ne? Ich meine, ganz am Anfang waren Mountainbikes ja einfach Rennräder mit dicken Reifen und einem geraden Lenker. Und da sind die, glaube ich, sogar ein bisschen angestiegen, sagt man ja, ne?
Wenn es nach hinten höher geht, ja.
Ja, genau. Heutzutage sind abfallende Oberrohre der Standard. Ja.
Genau. Und gebe.
Genau. Ja. Aber jetzt ist ja der neue Wert hinzugekommen, oder ein Wert, der sozusagen das vordere Rahmendreieck mit definiert, hinzugekommen, der Reach. Also die Reichweite, wenn man das jetzt mal ganz denglisch übersetzt. Was sagt mir denn der Wert eigentlich?
Soll ich beantworten?
Oder Lukas?
Ich korrigiere das. Ja, also wie du schon gesagt hast, es ist eigentlich die Reichweite im Stehen. Also umso länger der Reach, kann man eigentlich sagen, desto tempofester fährt sich so ein Rad. Also desto ruhiger ist es eigentlich. Und man ist dann quasi als Fahrer im Rad integriert, wenn der Reach-Wert höher wird. Und wenn der Reach-Wert ein bisschen kürzer ist, dann ist das Rad meistens ein bisschen weniger tempostabil, dafür aber kannst du es schneller durch Kurven fahren, wenn ich das mal so platt übersetzen würde.
Also ja, eigentlich ist der Reach die Länge ja vom Tretlager nach vorne gemessen. Also wenn man jetzt vom Tretlager eine Senkrechte zieht und von dort aus zur Mitte des Steuerrohrs misst, dann ist das der Reach.
Oder? Genau, Mitte Steuerrohr ist ein Anhaltspunkt, bis zu der senkrechten Linie, die man sich imaginär hochzieht vom Tretlager aus, der Punkt, wo sich diese Linie dann, wo sich diese Linien dann treffen, bisschen kompliziert jetzt erklärt. Aber das ist der Reach. Also der fängt deutlich weiter vor dem Sattel an, als jetzt zum Beispiel die effektive Oberrohrlänge, die wirklich ja bis zum Sattel hin gemessen wird, vom Steuerrohr vorne ausgehend. Deswegen ist der meistens ein bisschen kürzer. Man kann auch grob sagen, früher war ein Größe L-Rad bei 455 mm, 460 mm, 460 Millimeter und heute liegen wir jetzt da bei Bikes um die 480 Millimeter. Genau, das kommt dann jeweils noch auf die Kategorie an. Bei All-Mountain-Bikes sind wir dabei, wie gesagt, den 480, 485 sogar schon zum Teil und bei Cross-Country, Lukas, das weißt du sogar besser.
Ja, das genau, das war so 440 bis 450 in Größe M. Genau.
Ja. Ja. Also die Räder sind insgesamt einfach länger geworden und so wie Lukas gesagt hat, hat man einfach ein bisschen mehr Platz auf dem Bike. Man muss auch dazu sagen, die Vorbauten sind kürzer geworden. Also wir haben jetzt schon lange keine 80 Millimeter oder so mehr, zumindest jetzt im All-Mountain, sage ich mal, alles über 130 Millimeter. Da arbeitet man mit 50 Millimeter kurzen Vorbauten bis sogar runter auf 30 Millimeter. Ist aber dann ein bisschen Geschmackssache, wie man das Handling auch so haben möchte. Und es gibt einem einfach ein bisschen mehr Platz auf dem Rad und macht das Rad länger, macht es ein bisschen laufruhiger und sicherer. Und das hat sich tatsächlich die letzten Jahre, sage ich mal so, eingeschlichen, aber auch bewährt. Also ich find's gut, die Entwicklung. Nicht immer alles ist gut, was in der, sag ich mal, Fahrradbranche so entwickelt wird. Manchmal schießt man auch übers Ziel hinaus und rudert dann auch wieder schnell zurück. Aber die Entwicklung mit dem langen Reach für mich so als großer Fahrer, auch mit eher einem langen Arm, finde ich, da weiß ich schon, wo ich mich so, also wie ich mich dann auf dem Rad verteilen kann einfach. Also man kann sich es auch ein bisschen so grob vorstellen, als würde man so ein Klappmesser oder so einen aufgeklappten Zollstock oben aufs Rad setzen. Umso enger das Ganze unten wird, umso höher ragt man nach oben raus. Und wenn es halt ein bisschen, wenn man ein bisschen in die Länge gestreckt wird, dann kommt man insgesamt auch ein bisschen tiefer. Das Rad, sage ich mal, nötigt einen auch ein bisschen mehr dazu, sportlicher auf dem Rad zu sitzen.
Aber jetzt nochmal für alle, die es noch nicht so ganz verstanden haben, der Reach ist letztlich, wenn man mit den Beinen genau an dem Innenlager stehen würde, also an der Kurbelmitte und dann senkrecht über dem Rad steht, der Abstand zur Mitte des Oberrohrs. Also wenn man vom Bauchnabel sozusagen mit seinem Unterarm Richtung Vorbau zeigt, die Länge ist das. Und genau. Nicht von ganz hinten gemessen. Genau.
Das ist eine gute Beschreibung, die merke ich.
Das ist jetzt mal so ein bisschen ja. Bildzeitungsmäßig beschrieben. Ja, wenn man natürlich sehr dick ist, wird der sehr kurz, der Reach. Nein, Quatsch. Aber letzten Endes wäre jetzt meine Frage, okay, dadurch sind die Räder im vorderen Bereich länger geworden. Die Sitzwinkel werden ja aktuell steiler, die waren ja eine Zeit lang auch eher flach. Aber du, Chris, hast jetzt gesagt, für größere Fahrer, die so ein bisschen auch lange Arme haben, ist ein langer Reach gut. Ich fahre meines Wissens auch einen langen Reach. Ich bin klein, habe einen langen Oberkörper, aber kurze Arme. Ich fahre aber auch super gerne extrem kurze Vorbauten. Hat sich denn durch diese Entwicklung zu dem langen Reach sich das nicht sowieso durch die entsprechend kürzer gewordenen Vorbauten ausgeglichen? Weil ich jetzt so das Gefühl hatte, na, die Räder sind alle länger geworden und wir sitzen jetzt alle total gestreckt auf den Dingern drauf.
Ja, jein. Also für mich persönlich nicht, weil ich bin die alten Räder jetzt, wenn man mal so sagen will, auch schon mit kurzen Vorbauten um 50 Millimeter gefahren. Jetzt hat man so die Möglichkeit, die Räder mit noch kürzeren Vorbauten zu fahren und geht dann vielleicht sogar auf 30 Millimeter zurück. Aber viele merken schon, bei hohen Geschwindigkeiten wird es ein bisschen unruhig. Also man kann sich das vorstellen, Hebelgesetz, wenn man am Lenker dann so leicht einfach bewegt außen und du hast einen sehr kurzen Vorbau, dann fängt das Vorderrad dann schon, also reagiert einfach auf jede Bewegung und es kann dann sich am Ende wieder ein bisschen nervös anfühlen. Das will man auch vermeiden. Deswegen lieber ein bisschen längeren Vorbau doch mit 50 Millimeter. Dann hat man das Gefühl so ein bisschen aufgehoben, dass es sich nervös anfühlt. Deswegen würde ich nicht sagen, dass man jetzt genauso sitzt wie vor Jahren noch. Ganz im Gegenteil, die steilen Sitzwinkel, die machen eigentlich gerade den großen Unterschied aus, weil die so steil sind mit ihren 77,5 Grad im Vergleich zu den damaligen 73 bis 74 Grad, was man damals schon fast irgendwie als steil empfunden hat. Da sitzt man jetzt so aufrecht im Rad und das Rad fühlt sich auf einmal doch kürzer an, weil man so weit vorne sitzt. Da spielt auch der Reach-Wert dann keine Rolle, weil der Reach-Wert ist wirklich nur im Stehen auch richtig spürbar. Sobald man auf dem Rad steht, geht man dann ein bisschen hinter den Sattel und merkt dann zum Teil sogar, wenn man den Sattel nach unten durch die Vario-Sattelstütze nach unten schiebt, dass der recht weit dann irgendwo vorne steht. Und deswegen kann schon sein, dass man manchmal auf Rädern Platz nimmt. Das merke ich beim Testen. Die haben einen längeren Reach und fühlen sich trotzdem kürzer an.
Und wenn ich jetzt vom Reach eine horizontale, also wenn ich jetzt den Reach-Wert habe, der wird ja gemessen horizontal bis zum, ne, haben wir ja eben schon beschrieben, bis zum Bauchnabel. Ich bleibe jetzt einfach mal bei diesem dämlichen Beispiel. Ja. Und wenn ich von da aus aber einen Wert sozusagen nach hinten zöge, bis ich dann beim Sitzrohr ankomme, dann hätte ich das den Oberrohr. Entsprechenden kompletten Oberrohrwert, also die komplette Oberrohrlänge. Warum gibt's denn keinen Wert für den Reach, der nach hinten geht, sozusagen, also den Rest der Oberrohrlänge?
Den Rest der Oberrohrlänge?
Naja, wenn ich den Reach habe, dann und den nach hinten verlängere bis zum Sitzrohr, habe ich ja die horizontale Oberrohrlänge.
Ja gut, ein bisschen was kannst du dir ja auch noch ausrechnen, oder? Ich meine, das könnte man sicher errechnen.
Klar, aber selbst wenn du gesagt hast, glaube ich, nichts über das Fahrverhalten des Rades aus. Also
okay.
Würde mich wundern,
Weil der Punkt ist ja, wenn ich im Rad sitze, dann spielt dieser Wert ja eine Rolle, zumindest für die Positionierung meines Sattels zum Tretlager. Und wenn wir davon Werten um, also 75, 77 Grad Sitzwinkel sprechen, sind wir ja schon bei Rennrad-Geometrien letztlich, also was den Sitzwinkel angeht.
Nee, die sind flacher.
Die sind flacher, ne?
Die sind viel flacher. Die sind, wie flach sind die, Lukas? 72,5, 73?
73 so ja, in dem Bereich.
Würde ich jetzt mal tippen, ja.
Es liegt natürlich, der steile Sitzwinkel kommt ja auch daher, dass wir eine Federung haben beim Mountainbike, die sackt ein und der Sitzwinkel wird effektiv wieder flacher. Also das Thema ist schon sehr komplex, wie wir eingangs ja gesagt haben. Und das kann man natürlich alles auch ermessen, wenn man sich den Sack an so einem Rad einstellt und dann eine Vorrichtung, wie wir sie haben, hat, womit man dann quasi den Geometriewert ermessen kann. Aber das wird natürlich schon alles sehr, sage ich mal, wissenschaftlich dann. Und die Frage ist, ob das für den Endverbraucher, der einfach ja nur sich wohl auf dem Rad fühlen will und gescheit drauf sitzen will, ob das dann nicht zu komplex alles wird. Ich finde, die ganzen Geometriewerte sind sowieso schon schwer zu verstehen. Deswegen machen wir ja den Podcast hier auch.
Genau. Und, aber der Endverbraucher geht ja hin, der fährt 10 Jahre lang ein Rad und oder 5 Jahre und kauft sich dann das, was gerade angesagt ist. Und ich habe selbst schon die Erfahrung gemacht, dass ein Freund von mir, der nicht so sehr im Thema ist, mit einem neuen Rad aus dem Bikeshop rauskam und sagte, ja, und ich sagte so, ey, du hast den 29er gekauft, klasse. Und er so, ja, ach so, ja, die Laufräder. Ja, der meinte, das ist jetzt so. Und ich glaube, in dem Moment, wo du anfängst, über Geometrien zu diskutieren und den Endverbraucher ins Auge nimmst, kannst du, glaube ich, also ich glaube, die die Leute, die sich gar nicht dafür interessieren, die haben schon abgeschaltet. Wenn ihr noch dabei seid, vielen Dank. Bitte weiter dableiben, es wird immer langweiliger. Nein, Spaß.
Ja, wobei du die Richtung, die du gerade gehst, finde ich schon spannend, weil du musst den Endverbraucher ja auch mitnehmen. Die meisten Hersteller sind ja auch in die Richtung gegangen und haben Rahmengrößen mit, ich sag mal, wie Kleidergrößen gemacht. Jetzt fangen die ersten aber auch schon wieder an, dass die ihre Rahmengrößen nach den Reach-Werten benennen. Oder nach anderen Parametern. Also früher konnte man sagen, keine Ahnung, ich habe bei Klamotte bei einem T-Shirt Größe S, dann muss ich wahrscheinlich auch ein S oder ein M-Rahmen auf dem Fahrrad fahren. Jetzt gibt es dann aber diverse Hersteller, die dann sagen, keine Ahnung, du brauchst eine 430, weil sie den 430er Reach meinen. Oder ein
das passt S3 zur Hosengröße 30 dann.
Wie auch immer, aber also ne, man muss ja die Leute auch mitnehmen, damit die wissen, was man von denen will.
Genau. Das deshalb stelle ich jetzt die nächste Dusseligkeitsfrage. Du hast gesagt, durch den Sag verändert sich der Sitzwinkel, aber im Idealfall sinkt es doch vorne und hinten gleich viel ein.
Ja, im Idealfall
stimmt,
aber
du
hast ja trotzdem am Berg mehr Last auch hinten. Kippst dann weiter nach hinten, je nach Federkinematik, Kennlinie des Dämpfers, fällst du dann noch ein bisschen tiefer rein und das versucht man jetzt aktuell durch diese steilen Sitzwinkel zu kompensieren. Klar, das effektiv bleibt der Sitzwinkel steiler als noch vor Jahren, das kann man nicht wegdiskutieren, aber so ein 0,5 Grad, sowas kann man natürlich damit schon kaschieren.
Das ist ein total wichtiger Hinweis, weil diese extrem steilen Sitzwinkel ja, wenn ich nicht ganz falsch informiert bin, auch bei eher bergablastigen Rädern auftreten. Falsch, richtig?
Die tauchen genau bei Enduros auch jetzt All Mountain auf, weil da hat man das natürlich mit dem Sack noch mehr, man geht noch mehr in Sack rein, 30% zum Teil und die Federkennlinien sind natürlich deutlich softer und die Pedaliereffizienz, das versucht man natürlich jetzt auch durch so eine Kinematik mit Anti-Squat, was jetzt nicht ganz hier zum Thema passt, aber wieder auszugleichen. Das heißt, durch einen Kettenzug zieht sich der Hinterbau wieder auseinander. Dann kommst du wieder in deinen normalen, gewohnten Sackbereich. Da wird schon, klar, man merkt, da wird schon relativ viel dafür getan, dass sich auch langhubige Räder gut berghoch fahren lassen.
Okay, jetzt haben wir Oberrohr, Reach und Stack haben wir noch nicht so ganz beschrieben.
Können wir ganz kurz, genau, das ist auch nicht so ein geläufiger Begriff. Der Stack sagt eigentlich auch nur aus, wie hoch ist die Front, also zur Oberkante vom Steuerrohr gemessen von der Tretlagermitte aus. Das heißt,
in Relation zum Tretlager eigentlich, ne? So, oder? Kann man das so sagen?
Ja. Nö, es ist der direkte Wert quasi. Also ja. Abstand, Tretlagermitte, Oberkante, Steuerrohr. Nicht diagonal rüber, sondern auch wieder in der Vertikalen nach oben gezogen zu einer imaginären horizontalen Linie, die man vom Steuerrohr rüberzieht.
Also letztlich Innenlager
auch da, wo der Bauchnabel hoch
zum Oberrohr gezogen.
Genau.
Ne? Genau. Ja. Und der sagt mir aus,
wie hoch die Front ist. Manche mögen tiefe Fronten, gell, Lukas?
Cross-Country-Fahrer besonders.
Genau, manche mögen hohe Fronten. Hier, ich zeig mal auf.
Ja. Ich würde da auch aufzeigen. Ich, wie gesagt, bin groß, habe lange Beine, stehe dadurch hoch auf dem Bike und wenn ein Bike vorne hoch ist, fühle ich mich bergunter eigentlich immer sicherer. Und mir kommt es sehr entgegen, weswegen ich zum Teil jetzt mit meiner Körpergröße von fast 1,90 zu XL-Rahmen greife. Und da jetzt versuche ich den Bogen, jetzt schlage ich den Bogen wieder zur Rahmengröße, weil da hat sich ja schon einiges getan, wie Lukas vorhin angedeutet hat. Und das ist für den Laien jetzt, der, wenn er noch dabei ist, auch echt eigentlich interessant. Wir hatten ja mal früher immer die Maßgabe, dass man gesagt hat, Sitzrohrlänge ist die Größe. Also wir erinnern uns noch, wir haben in Kataloge reingeguckt und da stand dann drin Rahmengröße 45 oder Rahmengröße 50. Damit waren Zentimeter gemeint und damit war gemeint die Sitzrohrlänge von Tretlagermitte bis Sitzrohroberkante. Damit konnte man sich ein bisschen daran orientieren, welche Sitzrohrgröße brauchte ich. Dann sind die Hersteller zu dem Übergang, was du gesagt hast, Lukas, quasi diese Kleiderkonfektionsgröße, SML, XL, auch XS gibt es natürlich, die, wobei ich da ein bisschen widersprechen muss. Ich meine, es gibt ja auch kleine Menschen, die vielleicht Hip-Hop hören und Kleidergröße XL tragen. Ja,
gut, okay, das haben wir hier schon im Schulstand. Die fahren dann halt auch die ganz großen Räder.
Ja, das genau. Und die fahren auch die ganz großen Räder. Und für die ist es jetzt gerade sogar wieder möglich oder möglich geworden, weil Sitzrohrlänge spielt eigentlich überhaupt keine Rolle mehr. Sitzrohre sind durchweg so kurz gehalten wie möglich, weil einfach dann auch ein kleiner Fahrer ein ein größeres Rad fahren kann und sich aktiv quasi für ein laufruhigeres Rad entscheiden kann. Weil Fahrstile sind so unterschiedlich, die Vorlieben sind so unterschiedlich und somit ermöglichen Hersteller jetzt den Fahrern halt nochmal besser ein Produkt zu finden, was zu ihnen passt. Also allen voran, Specialized hat es mit dieser S1, 2, 3, 4, 5 Größenangabe vorangetrieben, wobei das ein bisschen verwirrend ist. Viele bei uns kennen S2, 3 auch von Trails, ne? So Schwierigkeitsgrade. Mhm. Aber es hat damit wirklich überhaupt nichts zu tun, soweit ich weiß. Größe XL kommt, glaube ich, dem S5, genau, ist S5 bei Specialized.
Genau, und der Witz ist da, glaube ich, kurz, dass man zwei Größen fahren kann.
Ja, ich muss mal ganz kurz reingrätschen, Chris, du hast gerade einen total folgerichtigen Schluss gezogen, der ihn aber, glaube ich, trotzdem nicht jeder sofort verstanden hat. Aha. Du hast gesagt, dass jetzt auch sehr kleine Fahrer ein sehr laufruhiges Rad fahren können und das mit der Sitzrohrlänge argumentiert. Und zwar für denjenigen, der es jetzt nicht sofort mit verstanden hat, was du sagen willst, ist natürlich, dass ein kurzes Sitzrohr für einen kleinen Fahrer passt, ja, aber nicht also er normalerweise früher hingehen musste und ein großes Rad kaufen musste, um einen langen Reach, also ein laufruhiges Rad zu haben. Und mit den kurzen Oberrohren ist das hinfällig, weil die Sitzrohre kürzer geworden sind, der Reach aber lang ist und man somit auch als kleiner Fahrer ein langes Rad kaufen kann. Was für mich zum Beispiel super ist, weil ich habe kurze Beine, ich bin klein, ich musste früher immer M fahren, weil ich ein laufruhiges Rad wollte, aber eigentlich hätte ich S fahren müssen. Mittlerweile haben wir sogar richtig große Räder, also im Bereich L irgendwie Sitzrohre um die knapp über 40 oder?
460, 440, sowas.
440.
Ja.
Ja. Und der Witz ist da ja quasi auch, jetzt gerade bei dieser S-Nummer von Specialized, sie sagen zum Beispiel, dass du zwei Größen dir auswählen kannst mit deiner Körpergröße. Also dann geht's halt einfach nur noch über den Reach, wie viel Rad habe ich vor mir, also wie laufruhig fährt das Rad dann oder nicht. Und du dann entweder, also zum Beispiel, ich liege genau zwischen S2 und S3. Aber die Sitzrohrlänge ist eigentlich identisch und ich kann mir dann überlegen, will ich ein sehr verspieltes Rad, was man schnell um die Kurve werfen kann, sage ich mal, oder will ich dann ein bisschen längeres Rad und nehme dann quasi die größere Größe.
Zwischen S2 und S3 kann man jetzt nicht, also nicht die, damit ist nicht die Trail-Skala gemeint.
Nee, eben, nee. Das ist halt diese Größen.
Aber super Erklärung, wie viel Rad habe ich vor mir? Das bringt es ja sehr schön auf den Punkt, letztlich das Thema Reach auch. Dann gehen wir mal. Nur,
das liegt ja auch ein Stück weit noch am Lenkwinkel.
Ja, aber klar, aber so ganz grob auf den Punkt gebracht.
Grob auf den Punkt gebracht.
Sollen wir jetzt erst über den Lenkwinkel oder über wie viel Rad habe ich hinter mir sprechen?
Gehen wir noch über den Lenkwinkel. Über den Lenkwinkel, genau.
Okay.
Wir sind noch vorne.
Der hängt da
noch vorne. Ja, drin. Ja. Das heißt aber auch, Steuerrohrlänge beeinflusst auch den Stack.
Steuerrohrlänge beeinflusst den Stack, genau. Ganz klar, darüber wird der Stack mehr oder weniger wird er definiert. Also ein XL-Rad, ich würde auch gerne bei diesen Begriffen bleiben, muss ich ehrlich sagen, so für mich persönlich. SML XL ist irgendwie eine gängige Erklärung und wie du gesagt hast, Lukas, ein M-Fahrer kann halt in Zukunft mit den modernen Geometrien auch ein S-Rad fahren, wenn er ein verspieltes Rad haben will. Und er kann aber auch ein Größe L-Rad wählen, wenn er was richtig Laufruhiges haben will. Und witzigerweise, kurze Anekdote von so einer Präsentation von einem großen Hersteller, da kommt man dann so als relativ großer Schlacks daher und will in Größe XL fahren und dann sagt der Hersteller, nee, die sind schon alle reserviert, die Engländer kommen, die wollen alle XL fahren. Dann kommen die Engländer, die sind aber irgendwie alle nur 1,75 groß. Also da kommt es auch so ein bisschen
her. Und wo du fährst, ja.
Genau. Ja, und es kommt schon sehr drauf an, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift, aber da können wir kurz dabei bleiben. Es kommt schon ein bisschen drauf an, wo du das Rad bewegen willst. Die Engländer haben meines Erachtens nach viele gebaute Strecken mit Anliegern. Da kannst du so ein langes Rad schon immer ganz gut in die Anlieger reindrücken. Brauchst nicht diese maximale Agilität, wie jetzt zum Beispiel auf einem Alpentrail, der einfach eigentlich ein Wanderweg ist oder war und wo du dann halt Hinterrad versetzen willst und so weiter. Und da deswegen kommt es auch ein bisschen, sage ich mal, aus dem britischen Raum mit diesen langen, flachen Rädern.
Die Engländer haben ja auch viel Matsche. Ich habe ja das Gefühl, dass lange Räder im Matsch auch besser rutschen.
Die liegen
also
da auch
besser geradeaus leiden.
Ja. So. Ja.
Bleiben auf Kurs.
Die bleiben genau. Auf Kurs, genau.
Okay, sprechen wir über den Lenkwinkel. Was ist der extremste Lenkwinkel, den ihr je gefahren habt?
Boah, ich glaube 63 Grad habe ich mal gesehen, aber bin ich nicht gefahren.
Nikolai hat ja ganz flach, oder?
Ja, Paul war, glaube ich, noch flacher.
Oder Paul oder Nikolai sind, glaube ich, ähnlich flach. Müsste ich jetzt auch lügen, wie flach die tatsächlich sind. Das Flachste war bei mir, waren unter 63, 62, 5. Und ich muss sagen, ich bin echt ganz gut klar damit gekommen. Das war zwar auch in einem eher Bikepark-Einsatz, breite Strecke, schnelle Strecke und Länge läuft. Ja, also der Lenkwinkel.
Länge läuft.
Der Lenkwinkel, um es mal kurz nochmal hier zu erklären, ist ja auch, der Sitzwinkel haben wir so auch nicht richtig erklärt, ist quasi der Winkel, der entsteht, wenn du das Rad, wie es am Boden steht, nimmst und dann die Linie zum Sitzwinkel hochziehst oder zum Lenkwinkel. Und nach hinten knickt er ja so ein bisschen ab quasi oder läuft so nach hinten und der Winkel, der die beiden quasi, wie soll ich es jetzt richtig erklären, die beiden Schenkel miteinander verbindet, das ist der Sitz- bzw. Lenkwinkel. Also wir sprechen da vorne von Lenkwinkeln zwischen, du sagst, wir haben jetzt 63 bis 70 Grad, sind die dann flach. Also er steht nicht 90 Grad, sondern 70 Grad.
Ich bin jetzt mal total für die Vereinfachung zuständig.
Ja, mach das mal.
Wenn man die Federgabel auf den Boden legte,
ja,
und sie oben am Steuerrohr anhebt, dann ist der Lenkwinkel das, was zwischen Boden und Tauchrohr stattfindet.
Das war jetzt auch nicht einfacher, oder? Ja. War das Vorderrad jetzt drin oder draußen?
Draußen, ist egal. Ah, okay.
Also wenn
die Gabel auf dem Boden liegt, ist der Lenkwinkel null. So, und wenn ich die ein bisschen anhebe, ich sie am Steuerrohr anfasse und hochhebe, dann wächst der Lenkwinkel, sagen wir mal so.
Genau, der nimmt dann zu.
Genau. Ja. Das war einfach.
Ja, die meisten Leute wissen ja, wie ein Fahrrad aussieht, die hier zuhören. Die werden schon wissen, wovon wir hier quatschen.
Genau. Also wie letztlich, aber man könnte ja auch sagen, es ist irgendwie zur Senkrechten und
zur Seite hin, Neigung.
Genau, zu Senkrechten und dann am Steuerrohr orientiert, das geht ja alles.
Nee, genau, das ist es halt nicht genau. Deswegen haben wir ja auch immer die kleinen Grafiken im Heft, wo wir dann die Werte alle eintragen und da kann man es dann auch genau erkennen. Also daher müsste es zumindest für unsere Heftleser, für die Fleißigen, ein gängiger Begriff sein und die müssten auch wissen, wie wir es messen.
Und wer es nicht ist, sofort abonnieren. Verpflichtend hier. Nee, okay, dann mache ich mal eine anschauliche Frage. Angenommen, mein Rad ist 10 Jahre alt und ich möchte ein aktuelles Enduro kaufen. Was erwartet mich da an Veränderungen, was den Lenkwinkel angeht? Kann man die Frage beantworten oder ist die...
Die Frage kann man beantworten. Ich denke, ich habe jetzt gerade nicht am Schirm, wie die Lenkwinkel vor 10 Jahren waren. Sie waren auf jeden Fall deutlich steiler. So viel steht fest. Ich denke, wir waren da wahrscheinlich schon auch bei 65 Grad, 65,5. Montracker hat da so ein bisschen mit angefangen, mit dem langen Reach, mit dem kurzen Vorbau und einem flachen Lenkwinkel. Und um da mehr Laufruhe reinzubringen, das war übrigens der Fabian Barell, der das auch stark mit gefördert hat, der jetzt im hier Canyon Factory Team da unterwegs ist. Mhm. Und der Lenkwinkel, der sorgt natürlich dafür, dass da nochmal enorm viel Laufruhe ins Rad reinkommt. Früher waren die zu flachen Lenkwinkel für viele Radfahrer zu kippelig. Das heißt, man fährt vielleicht jetzt keine hohe Geschwindigkeit, sondern eher eine gemäßigte und lenkt dann und auf einmal klappt einem so das Rad vorne weg oder da muss man schon eine eher langsame Geschwindigkeit fahren. Und das war erstmal ungewohnt für viele. Mittlerweile hat man sich aber da auch dran gewöhnt Und ein springender Punkt ist, dass der Offset an den Gabeln nochmal kürzer geworden ist. Also das heißt, vorne dieses kleine Stück, wo die Achse drin sitzt, darüber kann man auch den quasi die Fahrdynamik eines Rades bestimmen, wie weit dieser nach vorne versetzt sitzt. Also im Englischen nennen die das Offset. Im Deutschen vom Rennrad her auch gut vorstellbar, nennt man es eigentlich die Gabelvorbiegung. Also die Rennradgabeln früher, die hatten ja immer unten so eine geschwungene Vorbiegung. Und das ist im Endeffekt auch was, was die Fahrdynamik stark beeinflusst, weil sie den Nachlauf des Vorderrades bestimmt. Der Nachlauf ist dann länger geworden dadurch, was ein bisschen bisschen unlogisch klingt, aber ist einfach so, weil es halt wieder diese Linien sind, die ich jetzt nicht schon wieder erklären will, weil es dann doch keiner von den Zuhörern versteht. Aber der Nachlauf ist länger geworden und dadurch fährt sich das Rad ein bisschen träger wiederum. Und das hat sich bewährt bis hin zu Cross-Country runter. Gell, Lukas, da sind wir jetzt bei Werten von
44 Nachlauf.
Oder Nachlauf 44? Nee, ich meinte Lenkwinkel.
Ach so, ja, kommt ein bisschen drauf an, aber da sind wir schon so bei den 65, 66 angekommen. Ein bisschen steiler, das neue Spark hat 67,5. Also deutlich, deutlich flacher, wenn man es mal vergleicht. Vor 5, 6 Jahren waren wir bei vielen konservativen Herstellern noch bei ja um die 70 Grad. Was natürlich ja 4 Grad Unterschied, das merkt man dann schon deutlich.
Ja. Ja, und zum Thema Nachlauf, ich glaube, dann schließen wir das Thema so ein bisschen wahrscheinlich ab. Also es ist im Ende, wenn man die Gabel vom Steuerrohr runter gerade eine Linie zieht auf den Boden, das trifft die Lenkachse quasi den Boden. Und jetzt zieht man nochmal eine 90-Grad-Linie vom Boden an hoch durch die Achse des Vorderrads. Und das Maß zwischen der Linie, die durch die vorne von der Gabel aus gesehen in diesem den Boden trifft und hinten, bis nach hinten, das ist der Nachlauf. Der ist meistens ein bisschen länger, ich weiß nicht, 120 Millimeter oder sowas. Und jetzt noch kleine Zusatzinfo. Auch das Hinterrad hat einen Nachlauf. Und ich finde, dann kann man sich's immer am besten vorstellen. Mhm. Jeder von uns kennt auch den Nachlauf vom Einkaufswagen. Die Rädchen da vorne, die stehen ja nicht komplett unter dem, also in einer Linie gerade runter, sondern die laufen so leicht nach. Und dadurch kriegen die eine Laufruhe, eine gewisse. Wenn die da unten stehen würden, ganz gerade unten, dann würden die ganze Zeit nur hin und her wackeln, wenn wir dann durch den Einkaufsladen schieben. Und durch den Nachlauf kriegen die eine Ruhe. Und das versucht dieser Nachlauf halt auch am Mountainbike zu bewirken. Und das Hinterrad hat auch einen Nachlauf und der ist nämlich noch viel länger. Der wird nämlich auch von der Linie, die vorne den Boden einmal in der Verlängerung der Gabel trifft, bis zum Radauflagepunkt hinten gemessen. Also das mal so ganz am Rande.
Holla. Ja. Aber wer jetzt noch keinen Knoten im Kopf hat, Rest.
Ja, genau. Seid ihr noch alle da?
Ja. Ja. Trotzdem fahren die Leute mit den Einkaufswagen immer in die Autos rein und machen Beulen in einer ganz bestimmten Höhe.
Das liegt daran, dass man ein bisschen Schwung nimmt, sich hinten auf dieses untere Teil stellt und
genau. Sogenannte Trittbrettfahrer.
Die sogenannten genau. Trittbrettfahrer, so mache ich das immer. Auch furchtbar gerne. Und unsere Zuhörer fahren jetzt auch demnächst alle auf dem Supermarktparkplatz mit ihren Rädern in die Autos rein.
Genau.
Und sagen, der Nachlauf ist schuld.
Es gibt sowieso zu viele Autos auf der Welt.
Genau, richtig. Okay. Das heißt letztlich diese Vorbiegung, die hast du ja Vorbiegung genannt, das fand ich sehr anschaulich.
Ja, ja.
Die heißt bei der Gabel auch Vorbiegung? Nein.
Nee, Vorlauf? Also wenn man jetzt bei Fox auf der Seite guckt, dann ist das Offset. Genau.
Und man kann sagen, ohne Offset kein Nachlauf.
Ohne Offset kein Nachlauf. Ja, doch, du hast einfach recht. Du hättest einen gewissen Nachlauf, aber der wäre deutlich kürzer.
Aber angenommen, man würde das Laufrad direkt unter dem Tauchrohr montieren, dann hätte die Gabel keinen Nachlauf, richtig?
Doch, weil du müsstest die Gabel dann auch noch 90 Grad in den Rahmen reinstellen. Hättest du gar keinen
Nachlauf. Den Lenkwinkel.
Ja. Genau, stimmt, der Lenkwinkel. Der spielt da ja auch noch eine Rolle.
Ja. Okay.
Ja, und das sind so Sachen, da wird viel und fleißig drüber diskutiert und auch innerhalb der Produktentwickler und auf solchen Presscamps, wo man dann schon mal zusammenkommt. Da gibt es dann den diversen Nerd-Talk. Aber ich glaube, viele von den Bikern, die hier auch zuhören, die kennen das und unterhalten sich auch mit ihren Kumpels darüber, lesen Geometrien, wie man so schön sagt, und versuchen da das Beste für sich zu finden. Und jeder Einzelne, der träumt dann wahrscheinlich auch mal davon, endlich mal sein eigenes Bike zu bauen, was sich so fährt, wie man das dann halt für perfekt hält.
Ich halt weiß das natürlich auch alles. Ich stelle mich immer nur dumm, damit ich die Leser...
Du weißt das auch alles. Du stellst
das. Jetzt hast du uns hier, um uns zu grillen und uns zu fragen. Nein, ich finde es halt einfach ganz cool, dass man oft auch sein eigenes Rad, was man jetzt vielleicht schon länger fährt, sich da die Geometrie einfach genau angucken kann. Vielleicht hat man manche Dinge dann sogar auch im Kopf, wenn man es länger fährt. Und man hat dann viele Anhaltspunkte, um vor allen Dingen Räder auch zu vergleichen. Also angenommen, ich habe jetzt ein Rad, was mir einfach extrem gut taugt, wo ich sage, hey, das ist alles eigentlich perfekt so, aber ich liebäugle jetzt doch mal mit irgendwas Neuem. Dann kann man einfach oft vergleichen und sagen, okay, in den Bereichen wird es wahrscheinlich sehr ähnlich sich anfühlen, aber jetzt ist, keine Ahnung, der Lenkwinkel ein Grad flacher. Ah, jetzt kann ich mal ausprobieren, wie fährt sich das Rad dann? Und, genau. Und das ist halt super spannend, dass man da auch ein bisschen weiß, wo man eigentlich hin will und was man auch hat.
Genau. Also wir halten fest, flacherer Lenkwinkel, Rad hat mehr Laufruhe, fühlt sich ein bisschen mehr wie ein Shopper an. Harley-Davidson-Räder haben ja einen sehr flachen Lenkwinkel. Also nicht die von, ne? Die mit Motor dran. Du hast gerade gesagt, Radvergleich, und zwar habe ich da auch tatsächlich Geometrien schon übereinander gelegt, um mich von meinem aktuellen Rad zu orientieren. Bin an einem Punkt tatsächlich fast immer nur hängen geblieben. Und zwar, dass die Höhe des Tretlagers mal von unten und mal von einer gedachten Horizontale durchs Tretlager gemessen wird. Das ist entweder die Bottom Bracket Height, also die BB Height Höhe, oder der Drop.
BB Drop. Also Bottom, Bottom Bracket
Drop. Überstandshöhe dann, oder?
Nee.
Bin ich auf dem falschen Dampfer.
Das ist nur die Frage von, wo misst du? Letzten Endes kannst du dann die halbe Laufradgröße ja eigentlich abziehen und kriegst dann auch den Höhenwert, wenn du nur den Drop hast, sozusagen.
Ja.
Genau.
Das war jetzt voll chinesisch,
definitiv. Du willst auf die Tretlagerhöhe hinaus, ne?
Genau. Und,
da ist schon so ein bisschen die Frage, Lukas, du hast ja auch neulich mal gesagt, so, wen interessiert das überhaupt noch? Und so ein Stück weit hast natürlich recht. Tretlager sind eigentlich immer hoch genug. Also da muss man sich nicht so viele Gedanken drum machen. Wir haben ja auch schon. Also viele sagen dann, ja, ist aber wichtig für den Schwerpunkt vom Rad. Wie hoch ist der? Schwerpunkt ist so ein Thema. Den spürt man natürlich auf dem Trail auch. Hat das Rad einen hochgelegenen Schwerpunkt, dann fährt sich das nicht so agil in Kurven. Eins mit einem tieferen Schwerpunkt fährt sich dann agiler, lässt sich besser in die Kurven reinkippen. Und da kann man natürlich schon mit dem Tretlager spielen. Aber wir wissen alle aus Erfahrung auch, dass es irgendwo Grenzen gibt. Und der Federweg ist da auch nochmal ein limitierender Faktor. Hardtails, die können tiefer sein, die können so um die 320 mm, sage ich jetzt mal, hoch sein, weil da federt hinten nichts. Aber ein Fully sollte schon mindestens 340 mm, 340 mm zum Boden Abstand bis zur Tretlagermitte haben. Sonst setzt man beim Pedalieren halt auf. Klar, da kann man jetzt auch noch sagen, nimmt man eine kürzere Kurbel, ist auch jetzt ein bisschen trendy geworden, ist aber jetzt für Fahrer mit langen Meilen, fühlt sich das ein bisschen komisch an beim Treten, kriegt einen unrunden Tritt, würde ich sagen. Und man will einfach nicht zu oft aufsetzen. Also ich erinnere mich noch an Sam Hill auf Iron Horse in den Nullerjahren, also Downhill-Rennen gefahren ist mit Flat-Pedalen. Ich glaube, der hat bergunter einfach so gut wie versucht, nie zu treten und war deswegen in den Kurven so schnell, weil das Rad so abartig tief war vom Tretlager. Ja, genau. Und das ist ja auch nicht mehr das, was also Mountainbiken dann ausmacht. Man will ja auch mal ganz in Ruhe pedalieren.
Aber im Verhältnis zu dem Rad, also wenn man jetzt nicht nur von purer Tretlagerhöhe spricht, sondern das auch ins Verhältnis zu Laufrad und gesamter Rahmengeometrie setzt, hat sich ja durch die 29er das Tretlager im Rad abgesenkt. Richtig?
Richtig, ja.
Weil absolut. Mit 26 Zoll musst du sozusagen im Verhältnis dazu das Ganze ein bisschen höher stellen, weil sonst setzt du zu schnell auf. Und wenn du jetzt ein 35er Tretlagerhöhe realisieren wollen würdest, müsstest du das natürlich im Verhältnis dann
tiefer setzen.
Tiefer setzen.
Das hat auch am Anfang, wurde es öfter nochmal als Argument mit aufgeführt, als Vorteil von einem 29er. Man fühlt sich integrierter ins Rad, weil man halt da nochmal auch ein Stück weit mehr zwischen diese beiden Räder gesetzt wird, ne? Wenn man sich das jetzt so genau vorstellt. Also ist jetzt auch immer noch ein Argument, aber man spricht nicht mehr so viel darüber. Man spricht nicht
mehr darüber. Ist tatsächlich für mich auch eins der größten Argumente für 29er. Aber
als kleiner Thema. Fahrer, ja, gebe ich dir recht, ja.
Ja, ja. Und man hat deutlich mehr Rad vor sich, ne? Das hatten wir vorhin. Jetzt sprechen wir über das Rad, was hinter einem ist.
Das Hinterrad.
Das Hinterrad zum Beispiel, genau. Ja, wir müssen, wir sprechen vielleicht sogar noch über Mallet, aber wer weiß.
Können wir machen, ja.
Können wir machen. Kettenstrebenlänge wird gemessen von Mitte Tretlager bis Mitte Achse. Ist ziemlich einfach, ne? Mhm.
Das ist einfach das Wert, ja.
Mitte Innenlager, nicht Mitte Tretlager. Mitte Innenlager bis Mitte Hinterradachse. Das ist tatsächlich einer der wenigen Werte, die man sehr leicht erklären kann, fällt mir gerade auf. Und jetzt ihr.
Ja, ich mache kurz, Lukas, einen Gedanken, den ich habe. Danach kannst du gerne übernehmen. Also man sieht auch zum Beispiel, es gibt jetzt kein Maß für die Sitzstreben, also die quasi vom Hinterbau hoch zum Oberrohr verlaufen. Da gibt es kein Maß für, was man jetzt so auf der Herstellerseite findet. Genau wie ich am Anfang gesagt habe, fürs Oberrohr. Das heißt, es sind schon nur die Werte immer beziffert, die einem wirklich was bringen und nicht die Maße, die der Hersteller braucht, um das Rad zu fertigen. Ja, genau.
Wobei letztlich dieser Wert, also die Sitzstrebenlänge, würde ja beim Fully zum Beispiel letztlich sich daran dann auch, wird ja dadurch auch gebrochen, dass man eine Schwinge hat im Rahmen, die sozusagen dann das Übersetzungsverhältnis des Hinterbaus definiert.
Ja, aber da kommt es auch wieder darauf an, auf welcher Höhe ist die.
Und da sind wir beim Thema Kinematik. Das ist die nächste Unterrichtsstunde, die wir mit dem André Schmidt dann machen. Genau. Ohne Pause. Ja.
Nachsitzen.
Ja, genau. Aber wie lange sind wir da jetzt bei Hinterbaulängen? Das wäre jetzt die spannende Frage.
Genau.
Was sagst du, Lukas?
Da kommt es halt total drauf an. Cross Country ist da, glaube ich, noch relativ lang unterwegs, aber auch da gibt es natürlich wieder mega Unterschiede zwischen Hardtail und Fully. Generell kann man sagen, desto länger die Kettenstrebe, desto mehr Grip hat man eigentlich auf dem Hinterradreifen, wenn es steil wird. Und das ist natürlich für Cross-Country-Fahrer sehr interessant, wenn man irgendwo bergauf fährt, pedaliert. Aber natürlich hat das auch einen Einfluss aufs Handling vom Rad, wenn man bergab fährt, weil sich ein Rad mit einem längeren Heck einfach natürlich anders fährt als einem mit einem kürzeren Heck, speziell in Kurven. Mit kürzeren Kettenstreben kommt man da eigentlich schneller durch oder besser durch als mit längeren, logischerweise.
Wo liegen wir da gerade?
Da kommt es ja drauf an. 430 würde ich jetzt mal bei Hardtail sagen. 445 bis 445 bist du etwa so im Fully-Bereich.
Unterwegs, ja.
Ja.
Ja, das deckt sich ja so ein bisschen, also zumindest die Fullies mit den aktuellen Werten bei Enduro All Mountain. Ganz klar. Ja, ich meine, so ein bisschen sind sie natürlich, um da nochmal dran anzuknüpfen, auch länger geworden, weil 29er Hinterrad, das Rad ist größer, es braucht mehr Platz. Früher waren wir da, Specialized hat immer versucht, jedes Rad mit einem 4,25 mm langem Hinterbau auszustatten, um ihr typisches Handling auch zu erreichen. Und das ist dann auch sowas wie schnell geht das Rad aufs Hinterrad? Also wenn ich am Lenker ziehe, kommt das Vorderrad dann schön schnippig hoch und ich kann dann auf dem Hinterrad ein bisschen über den Trail cruisen oder vielleicht auch einfach vor der Eisdiele her, wie auch immer.
Oder auf die Schnauze fallen.
Oder auf die Schnauze fallen kann man auch. Aber dafür hat man ja die Hinterradbremse.
Ach so, danke.
Aber solange die nicht vertauscht ist. Ne?
Das soll ich die Anekdote erzählen? Oder?
Gerne, immer.
Das ist mir mal tatsächlich in England passiert, auf einer kleinen Präsentation von White. Und zwar fahren die Engländer ja diesen Moto-Style-Bremse. Das heißt, die rechte Bremse ist die Vorderradbremse. Und dann hatte ich zu dem Mechaniker gesagt, er soll die vielleicht wieder umbauen. So, ich würde halt normal fahren. Also normal heißt das wirklich auch, glaube ich, oder Standard. Und dann hat er die Bremse tatsächlich in meiner Anwesenheit abgeschraubt und wieder drangeschraubt. Er hat sie nur leider an der gleichen Stelle wieder drangeschraubt. Und ich habe sofort mit Klickpedale auf dem 29er gedacht, ach, ich mache jetzt mal hier einen Wheelie auf dem Parkplatz, war am Kipppunkt, greif in die, ich dachte, Hinterradbremse, greif und fall hinterrücks voll auf den Rücken auf, beziehungsweise Hintern, und mir tat alles weh, ich konnte 2 Tage nicht laufen. Boah, das war so meine Erfahrung mit Moto-Style-Bremsen, seitdem passe ich auf, wer am Rad rumschraubt.
Das ist aber auch gut, abschrauben, wieder dran schrauben.
Ja, der hat sich mit mir gleichzeitig unterhalten und ich glaube, das war ein Fehler.
Zwei Sachen gleichzeitig können wir halt nicht.
Genau. Ja, shit. Ist lieber im Friseur, besser nicht mit dem reden, dann schneidet er besser.
Oh, jetzt erklärt einiges bei meiner Friseur.
Okay. Ja, Kettenstrebenlängen ist ja relativ leicht erklärt. Ich persönlich finde irgendwie, wenn ich ein Rad fahre, ich merke am meisten vom Lenkwinkel und von den Kettenstreben, aber das ist so meine persönliche Erfahrung. Aber wenn die Kettenstreben kürzer oder kurz versucht werden, gemacht, so nochmal, wenn die Kettenstreben sozusagen im Verhältnis zum Rahmen versucht, wenn man versucht, die möglichst kurz zu machen und der Lenkwinkel flacher, dann wächst ja der gesamte Radstand, oder? Also nicht unbedingt, aber Radstand ist ja jetzt sozusagen auch einfach erklärt, Vorderachse bis Hinterachse, Mittelpunkt bis jeweils.
Genau. Bitte? Vorderachse, ja, genau. Zu Hinterrad, bis Hinterradachse, genau, genau, das ist der, genau, der Radstand. Ja, man, also man, das Hinterbau-Längenthema noch nicht ganz abzuschließen. Ich meine, es kommt ja auch ein bisschen, viele reden da von Radlastverteilung. Manche behaupten wieder, man spürt es eigentlich gar nicht so. Also Radlastverteilung heißt dann, der Fahrer steht zentriert im Rad und die Länge, das Verhältnis von Vorderbaulänge quasi, also zu Hinterbaulänge, das sollte sich schon so ein bisschen in der Waage halten, damit man auch zentriert im Rad steht und auch einen gleichmäßigen Grip in Kurven auf die Laufräder bekommt. Hm. Der eine mag das, der andere würde jetzt vielleicht sagen, ja, nee, ich will aber lieber ein kurzes Heck haben und dann habe ich genau dieses Wheelie-Feeling und dieses Manual-Feeling und auch, was auch nicht ganz wegzudiskutieren ist, ist, dass das Rad halt, viele nennen das so ein Pop, viel mehr bei Sprüngen, bei Kanten, wo man abziehen will, viel direkter reagiert und man kann sich so richtig schön vom Hinterrad so wegpoppen, also abdrücken, sage ich mal.
Oh, das spielt auch die Federung.
Genau, katapultieren. Die Federung spielt da auch mit einer Rolle, aber ein kurzer Hinterbau, der begünstigt das auch noch natürlich, weil man einfach schönen Zug vorne am Lenker hat und sich hinten dann schön abdrücken kann. Und da gehen momentan die Philosophien gerade im Enduro-Bereich weit auseinander. Es gibt Bikes, die haben sogar über 450 mm Kettenstreben. War früher mal eher so E-Bike-Metier, weil da ja der Motor ist und so, da braucht man halt Platz. Und heute, genau, gehen da schon auch Hersteller hin und bauen halt solche Räder und die treffen damit auch, also es gibt ein Klientel für das, für die langen Räder, für die langen laufruhigen Räder. Das ist unbestreitbar. Aber wie gesagt, es gibt auch Hersteller, die bewusst auf kurze Hinterbauten setzen, die dann bei 432 mm oder 435 mm liegen. Und da sind wir vielleicht jetzt auch wieder ein Stück weit beim Thema Mallet oder 29, was ja auch viele erkennen. viele schon kennen.
Also ich persönlich.
Genau, du kannst es ja mal, Christian, du kennst es ja auch, du kannst es ja mal kurz in deinen Worten erklären, worum es da geht.
Ach so, ja. Wir hatten das Thema auch hier schon ein paar Mal auch im Bereich, was sind die aktuellen Trends und was passiert gerade bei den Enduro-Bikes. Mallet heißt ja letztlich, oder auch Mixed Wheel Size heißt letztlich, ich habe ein kleineres Hinterrad und ein 29er Vorderrad. Man agiert da meist mit 27,5 hinten und vorne 29 Zoll. Vorteil ist halt, man hat die Überrollruhe des Vorderrads eines 29er Laufrads und hat hinten ein etwas verspielteres Heck, möchte ich mal sagen. Ja. Genau. Ich persönlich finde irgendwie lange Kettenstreben machen mich irgendwie nervös. Ich weiß gar nicht warum. Ich habe das Gefühl, ich kann schlechter reagieren, wenn irgendwas passiert, weil das Rad irgendwie träger ist. Und tatsächlich, wenn ich über eine Kante rollen will, dann bin ich vorne eigentlich schon drüber und hinten hänge ich noch an der Kante. Und das, das finde ich.
Ja, aber stimmt, ja.
Das Gefühl kommt dann schon auf und das ist ein ganz anderer Fahrstil, finde ich, ja. Denn das, man fährt über eine Kante und du ziehst und es passiert nichts. Und dein Vorderrad berührt schon wieder den Boden und dein Hinterrad kommt gerade so über die Kante drüber. Das ist halt eher so der Racer-Style, ne?
Es verlangt halt mehr Körpereinsatz, ne? Wobei ich denke irgendwie, wenn ich jetzt Cross-Country fahren würde, da haben mir in den Terrains immer lange Räder mit langen Kettenstreben gut gefallen, weil man auch das nicht nur das Gefühl hat, es klettert irgendwie besser, weil es länger ist, sondern auch, ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass der Hinterbau auch mehr Kraft auf den Boden bringt. Was natürlich rein subjektiv ist, weil man es wahrscheinlich niemals messen könnte, aber
im Steilen hat sich jetzt das oder generell?
Im Steilen, ja.
Ja, das hatte ich ja eben schon gesagt. Also ist ja logisch, weil du einfach einen anderen Hebel hast.
Ja, wir kennen ja diese Motocross-Rennen an diesen steilen Bergen.
Erzberg-Rodeo.
Genau, das sind so Rennen, ne, wo dann so Motocross-Umbauten mit extrem langer Schwinge hinten sind. Warum sind die so lang? Damit die halt im ganz Steilen immer noch Traktion haben und das Vorderrad am Boden bleibt. Also das kommt schon nicht von ungefähr.
Aber wenn ich da 4 Zentimeter Unterschied habe, das spüre ich? Ich hätte
mal gedacht, 4 Zentimeter würdest du auf jeden Fall spüren.
Also ich habe das ja auch gespürt, aber ich dachte immer, es ist so ein bisschen Einbildung, obwohl ich die Werte vorher nicht kannte.
Ja, es sind eher Millimeter jetzt bei uns. Also es sind schon 4 Millimeter und ich würde sagen, 4 Millimeter, gerade jetzt, um dann nochmal zurück aufs Thema Mallet zu kommen, da bin ich jetzt so die neueste Generation Mallet-Bikes schon gefahren, die wirklich so speziell drauf konstruiert worden sind mit speziellen Hinterbauten, kürzeren Hinterbauten, auch so um die 4 bis 6 Millimeter nur und sind die dann kürzer. Und es gibt dann auch immer ein Pandor dazu, ein 29er-Bike mit einem etwas längeren Hinterbau. Und der Unterschied ist wirklich extrem spürbar. Also die Wendigkeit ist um Welten besser mit dem kleinen Hinterrad und dem kurzen Hinterbau. Das wird auf jeden Fall ein Thema werden, was uns in Zukunft beschäftigen wird. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass so dieser verspielte, Freeride-orientierte Biker, der wird da schon Spaß dran haben, also Gefallen dran finden. Und 29er, ja, ist cool. Ich bin da auch nach wie vor riesen Fan von. Ich bin ja auch groß. Aber es gibt halt doch viele Fahrer, die nicht so lange Beine haben wie ich und denen steht dann irgendwann auch das große Hinterrad im steilen Gelände schon mal im Weg. Und ich habe selber auch schon öfter geschafft, mir mit dem Hinterrad den Hintern quasi zu touchieren.
Also zu raspeln.
Zu rasieren.
Machen die Downhiller auch ja auch regelmäßig in den Rennen.
Ja, aber da geht's. Im Downhill wird es ja durchweg jetzt gefahren. Glaube ich. Also es gibt schon bestimmt noch einen oder anderen, aber die meisten fahren jetzt Mallet. Und wenn die Geometrien es hergeben, dass es sich auch berghoch gut fährt, wird es auf jeden Fall ein spannendes Thema für die Zukunft werden.
Damit wir es noch komplettieren, Radstand generell, wie verhält sich das Cross-Country zu Enduro? Oder wir haben ja euch beide ja da jetzt, ihr habt das ja schon mal ein bisschen abgeglichen immer. Gibt es da Übereinstimmungen beziehungsweise Abweichungen?
Ja, ich würde mal behaupten, wir sind wahrscheinlich, Cross-Country wird kürzer sein, weil wir ja nicht so einen flachen Lenkwinkel haben.
Das ist genau das meiste, kommt vom Lenkwinkel, ja. Geht vom Lenkwinkel aus und die Reach-Werte sind kürzer, wie du gesagt hast. Also Enduro liegt so bei 12, bei meiner Rahmengröße, muss man auch immer dazu sagen, bei 1260. Ja. Genau.
Ja, siehst du, da wird es halt ein bisschen schwer zu vergleichen, weil ich halt immer Rahmengröße M habe und jetzt die Werte so im Kopf habe, aber wir sind meistens so bei 1100 Millimetern in M so ein bisschen drüber mal. Aber ja, in deine Sphären kommen wir da nicht.
Schon deutlich kürzer, ja.
Ja, genau.
Was ist das Thema Mallet im Cross-Country? Könnte das ein Thema werden, oder?
Nee, glaube ich ehrlich gesagt gar nicht, weil da geht es halt um effizient. Du willst halt möglichst schnell fahren und da ja halt einfach bergauf und bergab und da werden 29er immer deutlich besser sein. Und es geht halt einfach auch, ich sag mal, technisch und es wird halt einfach nicht so steil bei uns, in Anführungsstrichen. Also, dass man auf eine lange Zeit so steil bergab fährt, dass man ein kleineres Hinterrad braucht, das wird es beim Cross-Country, glaube ich, nicht geben. Weil, ja, Cross-Country-Rad ist halt einfach auf Effizienz, auf Schnellfahren und da werden 29er immer Vorteil bieten.
Aber die Cross-Country-Fahrer waren ja immer schon ein bisschen hinten dran, mit Blick eben, auf Scheibenbremse ja. Und ja. Auf 29.
Moment mal, 29, da waren wir, glaube ich, ein bisschen vorher dabei. Ihr hattet ja so eine komische Zwischengröße mit 27,5, die sich ja null durchgesetzt hat. Also,
ne? Die kommt ja jetzt wieder. Das ist ja bei der Fahrradbranche ganz, ganz, ganz klar immer so, erstmal zwei Schritte nach vorne und dann wieder einen zurück. So war es mit 29 und 27,5 Zoll. Jetzt geht man hinten wieder einen halben Schritt zurück auf 27,5 Zoll.
Aber es wäre eigentlich mal spannend. Du bringst mich da auf eine Idee, mal ein Cross-Country-Rad als Mallet aufzubauen. Das wäre eigentlich mal witzig, das mal zu fahren.
Der Shorter wird wahrscheinlich schon was planen.
Nee.
Wann ist nächste Olympiade?
Ein bisschen ist noch hin, aber ich glaube nicht. Obwohl, der kommt ja von 27,5. Der ist ja von
27,5 zurück. Der ist lange, an den musste ich nämlich denken.
Der hat noch welche rumliegen, sozusagen.
Vielleicht, ja.
Aber ist ja eigentlich ganz lustig. Ich meine, wir sind mit zwei Winkeln ausgekommen, aber mit ziemlich vielen anderen Maßen jetzt in dem Gespräch.
Ja. Wolltest du mehr Winkel?
Ich wollte mehr Winkel eigentlich.
Mehr das Geodreieck rausholen.
Genau, weil ich meine, wenn es um Unterricht geht, dann muss man ja auch das Geodreieck, genau.
Ja, Lukas, meistens ist immer kaputt gebrochen.
Satz des Pythagoras.
Ich habe das immer auf der Spitzen so gedreht die ganze Zeit, wie so ein kleines Schiffchensegel.
Ja, ah, schön. Ich bin nach der Schule natürlich immer auf dem Trail und bin dann mal gestürzt, das ist mir meins durchgebrochen. Scheiße.
Das Tablet.
Ja. So jung bin ich auch wieder nicht.
Was meint ihr denn, wohin entwickeln wir uns? Also gibt es irgendwie tatsächlich jetzt noch im Bereich Laufradgrößen, kommen dann noch größere Laufräder, die wieder andere Geometrien hervorrufen? Ich habe mal irgendwas von um die 30 Zoll oder über 30 Zoll gehört. Ist das,
glaube ich, eigentlich nicht.
Ist also, das eine Ente sozusagen?
Um ganz kurz da nochmal einzufügen, auch wenn es im, also unsere Kollegen von der größten Mountainbike-Website der Welt, sage ich mal, was so News-Sachen angeht, Pinkbike, die haben neulich ein sehr spannendes Projekt gemacht und zwar heißt das The Grim Donut. Und die haben da quasi auch diese Zukunftsfrage gestellt, wo geht die Reise vielleicht mit Geometrien hin? Und die haben ein extrem verrücktes Rad zusammengestellt, um dir mal kurz ein paar Zahlen zu nennen. Also es hat ein 500er Reach, 57 Grad Lenkwinkel, 83 Grad Sitzwinkel. Und ja, es sieht einfach total crazy aus. Also müsst ihr mal googeln, The Grim Donut, total verrückte Karre. Und auch als Mallet aufgebaut natürlich. Ich glaube nicht, dass es so extrem werden wird, dass wir irgendwann mal mit 57 Grad Lenkwinkel durch die Gegend fahren, weil wer weiß, wie es sich fährt, aber es sieht halt einfach aus, als wärst du mit dem Rad gegen eine Wand gefahren und der Rahmen wäre nicht gebrochen. Also es sieht total absurd aus.
Wobei, wenn man mit dem Rad gegen die Wand fährt, ist der Lenkwinkel ja steiler und nicht flacher.
Ja, das stimmt. Es sieht eher so aus, als hättest du eine heftige Landung gehabt und der Rahmen wäre fast auseinandergebrochen, aber wäre noch so halb halb zusammen, genau. Ja. Und dann halt quasi fast einen senkrechten Sitzwinkel mit 83 Grad. Also sieht schon mega crazy aus. Ich glaube nicht, dass es so extrem wird, aber ich glaube schon, dass wir in vielen Sachen nochmal bergab kompatibler werden, damit halt auch flacher und ein Stück länger. Aber irgendwo, wie Chris es vorhin schon gesagt hat, irgendwo ist halt mal ein Ende auch erreicht und irgendwann überdreht man Sachen auch. Also nur wenn man jetzt alles länger macht, wird es halt länger und flacher, wird es halt nicht besser. Im Gegenteil. Und dann kommt es halt auch auf die Kategorien drauf an. Also ich glaube jetzt auch nicht, dass wir jetzt mit dem Cross-Country-Rad rumfahren werden, was 64 Grad Lenkwinkel hat. Das funktioniert halt nicht mehr. Da fährst du bergauf, wenn du irgendwo steil klettern willst, dann kippst du halt einfach um zur Seite. Also ja, ich glaube, dass sich da viele Dinge noch leicht einpendeln werden, aber nicht, dass es so extrem wird, wie die Kollegen von Pinkback das jetzt gezeichnet haben.
Mhm. Nee, das glaube ich auch nicht. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ich glaube schon, dass wir noch ein bisschen flacher werden, was den Lenkwinkel angeht. Zum Teil ist es ja noch gar nicht so krass, wie wir es gerade auch gezeigt haben oder überzeichnet haben, also mit 62,5 Lenkwinkel bei einem Enduro. Es kamen jetzt noch Enduros raus mit 64 oder 64,5 Lenkwinkel und die werden, denke ich mal, schon in 3 Jahren, wenn der nächste Produktzyklus dran ist, dann nochmal flacher da stehen. Und bei den Cross-Country-Rädern, da wird es ja auch flacher. Da sind wir jetzt bei 66,5, je nachdem, wie viel Federweg es hat. Das ist ja dann schon Downcountry. Mhm. Und ich denke aber schon, dass es sich so in die Richtung entwickeln wird. Bei den Reach-Werten hat sich's auch ein bisschen eingependelt. Da sind wir einfach eine Nummer größer geworden insgesamt. Also ich brauche jetzt keine XL-Räder mehr unbedingt zu bestellen. Ich kann jetzt auch L-Räder bestellen. Und praktisch, so wie früher halt, ne?
Bestellen, aber also, auch drauf warten, ne?
Also. Genau, bestellen und drauf warten. Und genau, bei den Hinterbaulängen, wie ich vorhin gesagt habe, das bleibt extrem Geschmackssache. Und das ist, glaube ich, auch generell so mein Resümee, was die Geometrien angeht. Also jeder Fahrer muss sich da einfach fragen, wie fahre ich, wo bin ich meistens unterwegs? Bin ich in den Alpen auf technisch verblockten Wegen unterwegs? Fahre ich eher oder fahre ich auf gebauten Strecken? Bin ich eher der Highspeed-Fahrer? Will ich eher von einer Wurzel zur nächsten springen? Und demnach halt auch sein Rad wählen. Und der von einer Wurzel zur nächsten springen will, der sollte vielleicht eher das kompaktere Rad wählen. Und derjenige, der Highspeed will und die maximale Geschwindigkeit, der sollte eher zum langen Rad wählen. Die Schwierigkeit sehe ich in Zukunft für die Hersteller, diese Produktvielfalt anbieten zu können. Also weil da wird's dann schon sehr schwierig für jeden Fahrer das Richtige bereitzuhalten. Und da sehe ich auch wieder ein Stück weit eine Chance für kleinere Hersteller, die sich da einfach spezialisieren können. Wie jetzt, wir haben es gesagt, Nikolai, die da ein extrem cooles Konzept, ein langes Rad haben, oder Paul oder halt auch Crossworks zum Beispiel, die auf so einen extrem steilen Sitzwinkel setzen. Und da die Hersteller, die momentan auch ein bisschen Schwierigkeiten haben, leider auch Parts zu bekommen, was man echt sagen muss, das wird noch ein bisschen schwieriger werden jetzt in der nächsten Zeit. Und aber für die würde ich trotzdem sagen, die Zukunft wäre da, auf spezielle Konzepte zu setzen und damit den Großen ein bisschen, sage ich mal, Paroli bieten können.
Ich wollte gerade noch einlenken, dass die Schwierigkeit ist ja eigentlich, oder das eigentlich ist ja sozusagen der Endverbraucher auch gar nicht zu beneiden, so um dieses Thema. Weil wenn ich auf mich selbst gucke, dann ich fahre schon immer gerne technische Trails, die auch gerne mal verblockt sein können, aber auf jeden Fall fühle ich mich auf sowas wohl. Und früher hätte meine Antwort irgendwie auf die Frage, was für ein Rad brauche ich denn, hätte eher geheißen, naja, ich würde eher was Kompaktes, Verspieltes nehmen. Mittlerweile ist meine Antwort eher, ich würde lieber einen 29er, der so ein bisschen flacher ist, nehmen. Und früher bin ich 26 Zoll gefahren, habe mich damit auch wohl gefühlt. Also die Antwort sozusagen auf, welches Terrain fahre ich gerne, die kann ja trotzdem immer zwei Antworten geben.
Die wird, ja, definitiv.
Und das finde ich, das fand ich persönlich auch das Schwierige daran. Ich glaube, letzten Endes ist es irgendwie unterm Strich doch immer ratsam zu sagen, nimm lieber was Flaches, was gut rüberrollt, weil dann bist du auf jeden Fall safe. Aber es gibt ja auch den Fahrer, der gern was Verspieltes hat. Und wenn ich mal bei Bike-Tests zum Beispiel mitgetestet habe, dann fand ich persönlich früher immer auf jeden Fall so Bikes wie Rocky Mountain, die ja eher so ein bisschen verspielter sind von einem Handling her, fand ich immer super. Und bei den anderen dachte ich mal so, oh nee, das brauche ich irgendwie nicht. Oder es ist mir irgendwie unangenehm, weil ich mich damit fast schon immer so ein bisschen, ich habe immer gesagt, das fühlt sich so an wie im Bus, ne? Ich fahre mit, aber ich sitze nicht am Steuer irgendwie.
Ich kann nichts tun.
Genau, ich bin irgendwie Mitfahrer und steige irgendwie hinten ein und bleib eigentlich auch hinten. Und da hätte ich immer gesagt, ich will eigentlich eher so in Control sein und will irgendwie maximale Wendigkeit. Mittlerweile mag ich dieses Bus-Feeling auch so ein bisschen mehr. Es macht einen natürlich auch nochmal schneller, wenn es technisch wird und gibt einem mehr Sicherheit. Das finde ich immer so ein bisschen, da hat jeder auch seine eigene Lernkurve und seine Erfahrung, die man machen muss. Aber da ist ja letztlich auch so ein bisschen die Nachricht, dass alles etwas gutmütiger geworden ist in den letzten Jahren. Ne?
Du meinst, dass alles fahrbar ist?
Dass alles fahrbar ist, ganz genau. Eigentlich ist jetzt alles fahrbar. War es früher auch schon. Man musste nur wissen, was man tragen muss.
Ja. Genau. Nee, deswegen geht der Trend ja auch zum Trittrad. Ne?
Ja.
Nee, das klingt jetzt ein bisschen spoiled, aber es man sieht auch bei den Herstellern, finde ich, oft, dass die sehr moderate Wege wählen und da auch versuchen, die eierlegende Wollmilchsau anzubieten. Also die, da findet man auch immer was. Ich finde aber auch, für mich macht den Reiz am Mountainbiken auch so ein bisschen aus, so diese Extreme auszuprobieren. Wie du gesagt hast, Lukas, dieses Crim Donut würde ich liebend gerne mal fahren. Ich glaube halt nicht, dass es mein Ding wäre. Aber
einfach mal, um zu wissen, wie sich sowas verhält,
genau. Halt,
dass man sich auch was drunter vorstellen kann, was bedeutet eigentlich ein 57 Grad Lenkwinkel? Also kann ich da gerade noch so einen Bordstein runterdroppen oder keine Ahnung. Also das ist, glaube ich, halt spannend. Allein wie so ein Ding halt auch aussieht und auch so dieses Ungewöhnliche zu sehen.
Wahrscheinlich kannst du mit dem Ding auf jeden Fall einen Bordstein ganz mal eben so hochfahren.
Ja, das ist so Bordstein auch gar nicht merken, ja.
Nee. Ja. Das ist halt schon crazy, ne?
Ja. Ja, ich bin da auch mal auf dem Nikolai gesessen, jetzt muss ich überlegen, welches.
Wie heißt die Geometrie nochmal?
Geometron, ne, heißt die.
Geometron.
Geometron. Und das Rad mit Pinion-Getriebebox und das Rad fühlt sich schon abartig schnell an. Also es ist schon echt Spaß. Also macht schon echt Spaß.
Ja, und ich glaube, man muss sich auch manchmal echt dran gewöhnen. Also ich bin jetzt ein Jahr das Mondraker gefahren, das F-Podium auch mit Fast-Forward-Geometrie, so nennt Mondraker das ja, mit einem extrem langen Reach, also lange Front, aber ein kurzes Heck. Chris hat es vorhin schon angerissen. Und das ist schon, ja, man braucht so 2-3 Fahrten, um sich da ein bisschen drauf einzulassen, aber dann ist es schon echt spannend. Und ich glaube, dann mag man es entweder, man mag es halt nicht. Ne? Also, ja, muss sich da auch ein bisschen drauf einlassen und einfach ausprobieren.
So, ich sitze euch jetzt gleich auseinander hier. Ihr quatscht hier schon wieder zu viel. Ne?
Das war doch aber auch gerade schon der Gong, oder nicht?
Das war der Gong, genau.
Der Pausengong, genau.
Genau.
Ja. Hausaufgabe?
Hausaufgabe, bis zum nächsten Mal hier vorbereiten.
Die perfekte Geometrie für ein persönlich Zeichnen, das mache ich.
Genau.
Danke, Herr Lehrer.
Gute Idee. Tatsächlich, Chris, du bist dran mit deinem Traumrad noch, ne? Das haben wir immer noch nicht.
Das mein Traumrad.
Perfekte Enduro-Rad. Du darfst dir in deinem Kopf das perfekte Enduro zusammenbasteln. Oder was auch immer für ein Rad du haben willst.
Mit allen Parts. Also einmal.
Das ist schon wieder
Weihnachten. Wünscht dir was.
Ja, so fast. Genau, so sieht's aus. Aber dazu beim nächsten Mal.
Okay.
Vielen Dank euch beiden für die Expertise und die Erläuterung und die Beantwortung meiner doofen Fragen.
Es gibt keine doofen Fragen.
Genau.
Es gibt nur doofe
Antworten. Wer nicht fragt, bleibt doof.
Genau. Richtig. Vielen Dank fürs Zuhören, unseren Zuhörern. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn doch bitte direkt hier auf der Seite, wo auch immer ihr den Podcast aufgerufen habt. Folgt uns auf Instagram, Facebook und auf der Seite www.mountainbike-magazin.de. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann schreibt uns eine Mail an podcast@mountainbike-magazin.de. Wenn euch die Folge nicht gefallen hat, schreibt uns eine Mail und löscht sie direkt wieder. Nein, wir sind natürlich auch für Kritik offen. Immer gerne her damit, und auch Themenvorschläge haben wir schon einige bekommen. Könnt ihr uns gerne schicken. Kauft unser Heft, ganz wichtig, sowieso. Ihr unterstützt ein gutes Projekt und tolles Team, wie wir gehört haben. Wir sind das orangene Heft, das könnt ihr am Kiosk kaufen oder euch per Abo nach Hause schicken lassen. Bleibt uns verbunden, kommt gut in den Herbst-Winter und nicht vergessen, alles ist fahrbar, auch mit einem super flachen Lenkwinkel und auch mit einem Stall. In diesem Sinne, auf Wiederhören und tschüss.
Ciao, ciao.
Ciao.
Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.